Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute mit einer spannenden Fragestellung. Gibt es veraltete PKV-Tarife? Im Umkehrschluss bist du gut bedient, in einen Tarif zu gehen, der noch nicht lange am Markt ist, wo Junge und Gesunde drin sind und wo vor allen Dingen der medizinische Fortschritt bestmöglich abgedeckt ist. Mit genau der Fragestellung bin ich konfrontiert worden, dass ein junger Mann gesagt hat, Mensch Dieter, ich habe mich mal intensiv nochmal mit dem ganzen Thema private Krankenversicherung auseinandergesetzt. Ist es denn nicht so, dass gerade Tarife, die schon sehr lange am Markt sind, irgendwann veralten, der medizinische Fortschritt dort nicht beinhaltet ist und du am Ende der Dumme bist, weil du ja eventuell auch noch die Zeche für die Alten mitzahlst, die ja auch noch in diesen Tarifen drin hängen. Fand ich eine super spannende Fragestellung und insofern habe ich gesagt, lass uns da gleich eine Podcast-Folge draus machen. Wenn du darüber stolperst, wenn du irgendwo, keine Ahnung, ein Verkaufsgespräch hast und dann kommt irgendwann dieses Argument, dann ist es eben wichtig, dass du die Hintergründe verstehst und warum das in der Regel geäußert wird, wenn ja, man vielleicht eher ein oberflächliches Halbwissen hat von privaten Krankenversicherungen, aber da nicht ganz so in der Tiefe drin steckt. Jetzt muss ich das so vorstellen. Gehen wir mal die beiden Szenarien durch. Du sagst, pass auf, ich gehe jetzt in den Tarif rein. Der ist seit 3-4 Jahren am Markt. Du weißt es vielleicht noch als treuer Podcast-Hörer. Private Krankenversicherer können hingehen und können sagen, wenn ein Tarif nicht gut funktioniert hat, wenn der zu teuer geworden ist, wenn er sich nicht mehr gut verkaufen lässt, dann schließe ich den fürs neue Geschäft oder schließe ihn nicht, aber baue einen zusätzlichen Paralleltarif auf oder schläge einen ganz neuen auf, indem ich dann zum Beispiel den Beitrag wieder deutlich runterschraube. Und dann ist es so, dann machst du ein bisschen Werbung drauf und dann kommen die ganzen schönen Hochglanzprospekte, wo dann eben drin steht, alles besser, alles neuer. Und die jungen Menschen werden animiert, diese Tarife abzuschließen. Das ist die Idee dahinter, wie quasi Marketing in der privaten Krankenversicherung, nicht bei allen, aber doch beim ganzen Teil der privaten Versicherer funktioniert. Dann kommen so Argumente, naja, das ist sowieso besser für dich, weil du bist ja dann da, wo die Jungen gesunden sind. Und der medizinische Fortschritt, den können wir ja ganz anders antizipieren in so einem neuen Tarif, als in irgendeinem Tarif, den es in den 70ern das erste Mal gegeben hat. Und da wird es jetzt gleich spannend. Wir gucken uns das beides mal tiefer an, weil wenn einer das glauben würde und würde sagen, jo, das ist so, kann ich nachvollziehen, klingt ja auch erstmal logisch, hat das eventuell Konsequenzen, mit denen willst du nicht leben. Deswegen muss man verstehen, wie dieses Spiel mit der privaten Krankenversicherung einfach funktioniert. So musst du dir das so vorstellen, da wo Zahlen aufhören, beginnen die Geschichten. Wenn immer dir einer eine Privatkrankenversicherung anbietet, dann geh doch einfach hin und sag, du möchtest gerne mal bei dem Versicherer in dem Tarif, den man dir vorschlägt, eine Beitragsentwicklung immer mindestens 30 oder 40 Jahre sehen. Dann wird die Antwort kommen, haben wir nicht, weil 2013 kam ja Unisex, seitdem ist eh alles neu. Pustekuchen. Unisex war nur auf einer EU-Ebene eine Forderung, dass Männlein und Weiblein preislich angeglichen werden. Vorher waren Frauen teurer als für Männer in der Krankenversicherung. Heute wurde das Ganze egalisiert und dann wurde bei bestehenden, langjährigen, jahrzehntealten Tarifen eigentlich nur eins gemacht. Es wurde ein kleiner Zusatz in den Tarifen dazugefügt, der heißt U. Und am Ende des Tages, Leistungen und Tarife sind gleich geblieben. Das nennt sich Unisex. Das heißt also, das Argument, seit 2013 kann man das ja erst nur neu bewerten, ist insofern, Tinef, wenn jemand auch schon damals seine Arbeit gut gemacht hat, kannst du dir genau die Verläufe bis heute anschauen. Wenn jemand was zu verbergen hat, dann sagt er dir das. Ja? Warum weiß ich das? Du musst dir vorstellen, guck mal, das könnte man ja mutmaßen, Argument Nummer 1, da gehen jetzt die jungen Gesunden rein und ich zahle nicht die Zeche von den Alten mit, also ich gehe in einen Tarif rein, der bewusst erst ein paar Jahre alt ist, weil da sind ja noch keine älteren Krankeren drin. So, das ist ein Grundgedanke, der da draußen verkauft wird. Aber lass uns das mal auseinandernehmen. Du musst dir vorstellen, ich habe ja jeden Tag auch junge Menschen, die sich melden und sagen, Dieter, wie mache ich es richtig mit der privaten Krankenversicherung? Aber ich habe natürlich sehr, sehr viele Menschen, die irgendwo in Größenordnung 50, 60, 70, 80, 90 aufwärts haben vom Alter her. Und wo es so ist, du wechselst die Versicherung nicht mehr. Du musst intern gucken, was ist das Beste, was du jetzt noch rauskitzeln kannst. Und dann ist es halt total schön, wenn du eine Versicherung hast, die einen neuen Tarif aufgelegt hat, der bewusst sehr günstig gerechnet ist, weil dann wechselst du mit den alten Menschen dort rein. Das ist zwar nicht, was der Versicherer will, dafür war der Tarif nicht gedacht, der war auch nicht so kalkuliert, aber da kannst du dich nicht gegen wehren und das Gesetz dazu gucken wir uns gleich auch an. So, hat zur Folge, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, die ARAG hat 2019 alte neue Tarife aufgelegt, weil die alten sich nicht mehr verkauft hatten, weil sie einfach zu teuer wurden. Jetzt ist es so, dass die alten Kunden reihenweise auf die Verbraucherschutzzentralen, auf mich, auf die ganze Pressemitteilung, auf die Fernsehbeiträge aufmerksam werden und wissen, es gibt einen Paragraph 204 im Versicherungsvertragsgesetz. Demnach kannst du beim selben Versicherer, wo du bist, auch im Nachgang, auch mit schwersten Vorerkrankungen, deinen Tarif wechseln, wenn er gleiche Leistung, gleicher Selbstbehalt in etwa hat. Dementsprechend machen die Leute das haufenweise. Ich habe gerade zum Beispiel jemanden auf dem Tisch, der ist in den alten Tarifen aus den 70ern der ARAG und zahlt 930 Euro. Wenn der jetzt in die neuen Tarife, die 2019 aufgelegt wurden, reinwechselt, dann ist er mit 300 bis 350 Euro weniger im Monat dabei bei gleichen Leistung. Und von denen habe ich jeden Tag reihenweise auf dem Tisch. Das Gleiche, ja, könnten wir jetzt übertragen auf die Universa. Kannst du auch mal schauen, ob wir ein ganzes Video zugemacht oder eine ganze Folge zugemacht. So ist richtig. Und das Ganze gezeigt. Aber auch egal, ob jetzt jemand von der R&V kommt, ob er von der Allianz kommt, ob er irgendwie bei irgendeinem der vielen Versicherer sich das Ganze anschaut. Es ist immer wieder das gleiche Ergebnis. Diese Tarife werden dann neu in den Markt gebracht mit günstig gerechneten Prämien, um sie gut zu verkaufen. Und dann ist es für die Altkunden eigentlich ziemlich easy, weil dann gehen sie darüber und das Problem ist, dann gehen diese jungen Tarife 10, 15 Jahre maximal gut und dann fängt es an zu knallen. Bei manch einem Versicherer auch schon viel früher. Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel, weil bei Menia haben die Leute lange darauf gewartet, dass endlich neue Tarife kamen. Dann sind die auch gekommen und es hat nur wenige Jahre gedauert, da haben sie die Beiträge verdoppelt. Ja, also mit anderen Worten, du schließt meinetwegen im Jahr 2013 für 500 Euro ab und bist jetzt schon bei über 1000 Euro, aber nicht im Jahr 2026, sondern da warst du schon im Jahr 2020. Ja, also mit anderen Worten, Lügen haben kurze Beine und wenn so Tarife neu aufgelegt werden, dann ist es eben so, du hast einfach als Versicherer das Problem, dass du die ganzen Altlasten da reingeschoben bekommst, weil die Leute, ist ja klar, versetz dich in die Lage, du bist 50, 60, 70, 80 Jahre alt, kriegst wieder die nächste Beitragserhöhung. Und jetzt kommt's. Es stellt sich natürlich zu Recht die Frage, ey, wie soll ich das alles zahlen? Ich habe ja auch nur eine begrenzte Rente. Ich kann jetzt nicht irgendwie für meine Krankenversicherung 50, 60, 70 Prozent der Rente dafür verwenden. Also fängst du an zu forschen. Machst du einmal das Netz auf, du kannst ja selber den Spaß machen, wirst du sofort sehen, dass das ganze Netz voll ist von ja, Dienstleistern, aber auch von Presseberichten, von Fernsehbeiträgen, wo dann klar erklärt wird, nein, lass dir das nicht gefallen, du kannst gemäß Paragraph 204 wechseln. Und das Verrückte, was jetzt noch oben drauf kommt und den Versicherern regelmäßig das Genick bricht, ist, es gibt einen Paragraphen 6. Das sind die Informationspflichten während der Laufzeit des Vertrages. Das heißt, wenn du eine private Krankenversicherung betreiben würdest, ist es so, dass du bei Versicherten, die das 60. Lebensjahr vollendet haben und du schreibst denen dann halt die Beitragserhöhung, musst du denen gleich dazu schreiben, welches war der Tarif, der im abgelaufenen Geschäftsjahr den höchsten Neuzugang hatte. Also wo haben sich zuletzt am meisten junge Menschen neu versichert bei deiner Versicherung? Und muss den Preis gleich mitliefern. Das heißt also, das ist der Wink im Zaunfall. Das heißt, du musst die Leute bewusst darauf hinweisen, dass sie eben die Möglichkeit haben, da reinzuwechseln und den Preis gleich mitliefern. Dann sehe ich auf meinem Versicherungsschein, ich nehme jetzt mal das Beispiel von dem Kollegen, den ich jetzt hier gerade hatte, der dann irgendwie gesagt hat, naja, ich habe 930 Euro. Der neue Tarif, wenn ich den besten von denen nehme, der kostet 658. Wenn ich den etwas schlechteren nehme, der war immer noch relativ nah an meinem Niveau, bin ich bei 570. Ja, was werden die Leute machen? So, das heißt also, du kannst die Mathematik auch als Versicherer nicht überlisten. Das geht so lange gut, solange keiner darüber spricht. Aber natürlich ist es vor 15, 20 Jahren vielleicht noch ein Versuch wert gewesen. Heute sind die Leute viel schlauer. Heute gehst du hin und stellst das Netz auf den Kopf. Heute hörst du so Podcasts wie diesen, wo du halt vor Abschluss im besten Fall oder in wenigen Jahren versichert bist und das Ruder noch umreißen kannst, sowas hörst und dann sagst, oh, damit habe ich nicht gerechnet. Das wusste ich nicht. Ich habe hier gerade jemand anders, beispielsweise bei der R&V. Der hat einen Beitrag mit, lass mich gucken, wie alt er ist, 57 von 1.148 Euro. Wenn der in die jungen Tarife wechselt, dann liegt er bei 835 Euro. Da hat er 40 Euro mehr Selbstbehalt, also bei 875 Euro im Vergleich zu jetzt 1.146. Warum sollte jemand das nicht tun? Und das würde ich damit sagen, du hast einfach das Problem als Versicherer an der Backe, dass sich das längst rumgesprochen hat und diese Tarife meistens keine besonders lange Vorhaltezeit haben. Das ist dieser ganze Bereich, da sind dann nur Junge und Gesunde drin. Du kannst aber auch so nicht hingehen als Mathematiker und ich nehme mir ein weiteres Beispiel. Ich habe Finanztests zuletzt auseinandergenommen, die sind dann hingegangen und haben im Jahr 2025 gesagt, welche sind denn aus ihrer Sicht die top zu bewerteten privaten Krankenversicherer. Total spannend, die 2019 gewonnen haben, haben es aus Sicht von Finanztests jetzt nicht nur mehr da reingeschafft, weil sie so schlecht sind, dass sie es nicht nur mehr verdienen, überhaupt eine Note zu bekommen. Das heißt, wenn jemand 2019 den Test gelesen hätte, dann hätte er jetzt das Problem, dass er, wenn er einen neuen liest, mit einmal sein Tarif komplett abgestraft wird. Und dann muss er natürlich die Frage stellen, für wie lange schließe ich so eine private Krankenversicherung ab. Dann habe ich bei Finanztest eben gezeigt, wie diese neuen Tarife oftmals halt sehr günstig in den Markt geschmissen werden. Und dann immer die Preise von den alten Tarifen, die es schon lange gibt, dagegen gepackt. So, und die neuen jungen Menschen könnten sich ja jetzt in Sicherheit wiegen und könnten sagen, naja, diesmal wird das nicht passieren. Aber guck auf die ganze Welt. Was hat der Mensch in den letzten Tausenden von Jahren dazugelernt? Es brennt, wo du nur hinguckst. Und so ähnlich ist es leider auch in der Krankenversicherung. Ja? Und dementsprechend ist es so, das sieht alles vermeintlich so aus, als wäre das ein valider Punkt zu sagen, ich gehe in den Tarif rein, wo junge Gesunde drin sind. Aber zum einen kann ein Versicherer nicht hingehen und kann den Tarif für einen 35-Jährigen oder für eine 35-Jährige, wenn er 50 Jahre Planungssicherheit und Kalkulationserfahrung hat, mit einmal für 200, 300, 400 Euro weniger im Monat anbieten. Das geht deswegen nicht, weil er weiß, was er von einem 35-Jährigen oder einer 35-Jährigen im Monat braucht, um das durch die Zeit zu bekommen. Und zum anderen hat er das Problem der vielen Altlasten. Das heißt, das geht auf kalkulatorischer Seite nicht gut und auf der anderen Seite kommen die Probleme darüber. Und das kannst du dir zuhauf angucken, wenn du in der Tiefe nicht hingehst und sagst, weißt du was, ich glaube bei irgendjemanden. Ich gehe hin und der Frank ist ein Kumpel von mir und der wird es schon wissen. Oder der Berater ist so nett, der kann ja nur recht haben. Lass dir die Beweise liefern. Geh nicht hin und versuch immer im Hinterkopf zu behalten, ja, da wo Zahlen aufhören, beginnen die Geschichten. Das sind Geschichten, die man dir erzählt. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Und wenn dann irgendeiner hingeht und sagt, ja, aber guck mal, du kannst doch über die letzten 10 Jahre sehen, dass der Tarif gut gelaufen ist, dann gehst du sofort hin und sagst, das hat keine Aussagekraft. Ich will das über mindestens 30, 40 Jahre sehen. Ja, da gab es den Tarif ja nicht. Aber was ist denn mit den Tarifen, die es bei euch gegeben hat? Was ist denn mit den Tarifen, die es bei dem Versicherer, den du anbieten willst, gegeben hat? Ich würde gerne mal wissen, weil ich bleibe ja nicht immer jung und gesund. Was wird denn aus mir in 20, 30 oder 40 Jahren? Ich finde das eine sehr spannende Fragestellung. Erste Wahl sollten Krankenversicherer sein, die über Jahrzehnte den Beweis liefern können, dass sie keinen über den Leistenbezug haben, wo du dir anschauen kannst, und zwar an realen Rentnerbeispielen, dass ihre Beiträge immer noch gut bezahlen können. Dass sie vielleicht heute mit 70 oder 80 5, 6, 7, 800 Euro zahlen. Dass auf der anderen Seite, das trotzdem wettbewerbsfähig geblieben ist für Junge, dass sie nicht schwanger gegangen sind mit Strukturvertrieben, mit den ganzen gierigen Maklern, mit den ganzen Vermittlern, die irgendwo noch dazwischen sind zwischen Strukturvertrieb und Makler. Dass die am Ende des Tages keine Fußballstadien bauen, keine Fernsehwerbung machen, keine hohe Rentenprovision rausgeben. Dass die, ja, muss man fairerweise sagen, halt auch keine Einsteigertarife auf den Markt bringen. Also keine Kleinselbstständigen versuchen, in ihr Kollektiv zu locken, weil die haben das Problem, wenn die nächste Corona-Krise kommt, dann kann es eben sein, dass, so wie beim letzten Mal, viele sich die Beiträge nicht leisten können. Da kannst du als Krankenversicherer nicht kündigen. Und dann hast du noch ganz andere Probleme an der Backe. Das heißt also, all diese Dinge musst du dir im Kalkül angucken, um dann zu überlegen, wo ist denn eine Versicherung, die eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit bringt, auch in den nächsten Jahrzehnten zu funktionieren. Und das ist das, was ich seit 26 Jahren mit den Leuten mache, mit dem Ergebnis, ja, unsere Kunden, ich selber, wir zahlen alle deutlich weniger als gleichaltrige Person. Bei mir sind 605 Euro, inklusive Pflegepflicht, muss man sagen. Für die Pflegepflichtversicherung kann die Private ja nichts, wie die sich entwickelt. Aber ohne Pflegepflichtversicherung ist echt der gespielte Witz, wie sich das entwickelt hat. Nicht prozentual, sondern in Euro, in dem, was im Monat gebucht wird. Und deswegen, also, es gibt auf jeden Fall schon mal diesen einen Punkt nicht mit, ich gehe jetzt in den Tarif rein, der ist deswegen gut, weil er eben halt erstmal jünger ist. Genau das Gegenteil ist in der Masse der Fälle der Fall. Ja, es gibt Ausnahmen, die müsste man sich isoliert anschauen, wie eine DWK, die zwar sehr alte Tarife über Jahrzehnte am Markt hat, aber eben halt einfach Unternehmensfehler begangen hat, die ich vor 20 Jahren schon moniert habe öffentlich und die heute einfach Realität geworden sind. Aber in der Masse der Versicherer, die eben halt sehr alte Tarife pflegen, die ihren Bestand pflegen, die über Jahrzehnte gut funktioniert haben, ist es so, hat sich erstmal bewiesen, wie wichtig es ist, an einem Tarifwerk festzuhalten, an einer fairen Kalkulation und nicht hinzugehen und zu sagen, naja, wir machen jetzt die Tür auf zu, wir haben temporär für wenige Jahre Wettbewerbsvorteile, ja, und dann ziehen wir den nächsten Tarife nach und wir spielen das Spiel mit und immer auf den Nacken der Alten. Und das Problem ist für die Alten, die könnten ja dann sagen, naja, warte mal, Dieter, aber wenn ich das so höre, da kann ich ja, wenn die wieder einen neuen Tarif auflegen, einfach in den neuen Tarif reingehen und immer wieder sparen. Das ist leider auch ein Schrugschluss und sieht man bei immer mehr Versicherern. Zwar zwei Dinge siehst du. Die eine Sache ist, du siehst, die legen keine neuen Tarife auf, weil sie verstanden haben, es führt zu nichts. Ja, das sind Versicherer wie eine DKV, wie eine DBK, die wir gerade zitiert haben, wie eine Barminia und halt einfach eine Gotha, wo es halt einfach so ist, dass du nicht nennenswert viel erzeugen kannst mit den Kunden, was das Ersparnispotenzial angeht, wobei bei der Gotha geht es noch. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach schon so ist, die Tarife sind totgeritten, es kommt nichts Neues und die Leute zahlen sich dumm und dämlich. Auf der anderen Seite sind die Versicherer schlauer geworden. Das heißt, wenn sie neue Tarife auflegen, dann kommen die irgendwann, kommen jetzt die Ersten schon zum Schluss. Ah, warte mal, wir können keine günstigen mehr auflegen, wir müssen die teuer machen, weil sonst kommen ja die ganzen Altkunden da rein. Jetzt könnte der junge Kunde sagen, ja, da gehe ich ja da rein. Ja, aber warum sollst du das tun? Dann zahlst du ja mehr als erforderlich. Auch die Seite kippt ja nicht zu deinen Ungunsten, macht also auch wenig Sinn. Ja, die machen einen Schutzmechanismus und wer weiß, wo das Geld verpufft ist. Ob das wirklich bei dir im Topf ankommt, da wäre ich sehr vorsichtig. Also mit anderen Worten, diese Kiste ist eher kontraproduktiv. So. Und die Idee war ja am Anfang, ich möchte in keinen alten Tarif, ja, weil da habe ich eben die alten Kranken, haben wir gesehen, ist ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Und der zweite Punkt war, da habe ich ja auch keinen medizinischen Fortschritt. Diese Tarife sind ja nicht mehr zeitgemäß. Und jetzt überleg mal für dich laut. Vergleiche 70er Jahre und vergleiche heute. Was hat sich denn jetzt konkret in der Medizin verändert und ist eine Krankenversicherung wie so ein iPhone zu sehen? Dass das veraltet und man das neuere Modell braucht, weil schneller besser. Das ist bei der privaten Krankenversicherung mitnichten der Fall. Wir haben eine Gebührenordnung für Ärzte, wir haben eine Gebührenordnung für Zahnärzte und die ganze Inflation, alles ist darin abgebildet, ob das immer auf dem Niveau angepasst wurde, wie sie Ärzte sich das wünschen. Das vielleicht nicht. Aber wir haben eine Gebührenordnung, wir sind nicht in den USA. Hier müssen sich Ärzte und Krankenhäuser an Preisvorschriften halten und können genauso wie ein Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt nicht hingehen und freie Schnauze irgendwie einer 80-Jährigen sagen, wenn sie dann in die Rechtsanwaltskanzlei kommt und irgendeinen Fall hat, das kostet dich aber 1 Million. Ja, oder wie in den USA beispielsweise, wenn du da zum Arzt gehst, brauchst ein neues Herz, das kostet dich 1.500.000 Dollar. In Deutschland sind das 100 bis 200.000 Euro. Also mit anderen Worten, das geht hier nicht und das ist auch gut so, dafür haben wir eine Gebührenordnung, die wäre inflationsbereinigt. Und was du vor 50 Jahren schon versichern kannst, ist auch das, was du heute versichern kannst. Du kannst maximal sagen, ich kann direkt zum Facharzt gehen. Ich bekomme bis zum 3,5-fachen Satz der Gebührenordnung, es gibt dort Gebührensätze, kriege ich das Ganze bezahlt. Statistisch gesehen, hast du zum Beispiel im ambulanten und stationären Bereich dort 99,7% aller Arztrechnungen mit abgebildet. Das kriegst du bei jeder deutschen Krankenversicherung. Bei jeder. Ausnahmslos. Am Ende des Tages musst du keine Generika schlucken. Du konntest damals maximal 100% Zahnbehandlungen versichern. Das kannst du heute auch maximal. Du konntest damals maximal 80% für den Zahnersatz versichern. Das kannst du heute in der Masse der Fälle auch maximal. Ein paar Ausnahmen, die ein bisschen höher gehen. Einige, die ein bisschen drunter gehen, hängen vom Tarif ab. Aber weit besser als jeder gesetzlich Versicherte das gut erträumen könnte. Du hast 1970, 1980 und 2026 die Sicherheit, dass was da steht, kann nicht mit Nachgang gestrichen werden, so wie es gerade aktuell in der Politik diskutiert wird, die Daumenschrauben bei bestimmten Leistungen auch anzuziehen. Das geht alles nicht. Das heißt, du konntest damals im Krankenhaus maximal ein Bettzimmer frei, Krankenhauswahl und Privatarztbehandlung versichern. Das gleiche ist heute der Fall. Und alles, was neu dazugekommen ist, sind Gimmicks, um den Verkauf anzuregen, haben aber statistisch gesehen überhaupt keine Relevanz. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Eine Sache ist zum Beispiel, dass der Tarif reinschreibt, weil er neu ist und die Leute es cool finden und die jungen Leute sollen es ja erstmal kaufen, sollen in die Falle gelockt werden. Du pass auf, wenn du ein Kind in die Welt setzt, dann kannst du 3, 6 Monate, wie lange auch immer du zu Hause bleiben willst, zu Hause bleiben. Die ersten 6 Monate brauchst du keinen Beitrag zu zahlen. Jetzt sagt ein junger Mann, eine junge Frau, und es klingt doch super. Vergisst aber, dass man verschiedene Fragen in dem Zusammenhang klären muss. Zum einen ist es so, wie viele Kinder setzt ein Privatversicherter tatsächlich in die Welt? Ich sag mal, größer 3 ist unrealistisch, weil dann wird es natürlich schon ganz schön eine Raserei, was das Gesamtbeitragsaufkommen angeht. Also sind wir eher bei 1 oder 2 in der Masse der Fälle. So. Und dann ist die Frage der Hauptverdiener von den beiden, wie lange bleibt er tatsächlich zu Hause? Ich habe das mal bei uns an der Uni nachvollzogen und auch bei den Kunden, die ich hier so sehe, die irgendwie, ich sag mal, in der Familie jetzt sagen, ne, ich gehe raus und verdiene im Schwerpunkt das Geld und der andere Partner kümmert sich dann erstmal zumindest die ersten Monate verstärkt um den Nachwuchs, ja meistens die Frau, dann ist es eben so, die bleiben 1, 2 Monate vielleicht zu Hause. Und in der Zeit habe ich einen Vorteil, einen finanziellen gegenüber alten Tarifen, die so ein Kauderwelscher nicht drinstehen haben. Aber jetzt kommt es bei den alten Tarifen, kann ich in den 1, 2 Monaten sagen, ich nehme mein Kapitalgeld raus, ich gehe hin und schraube die Leistung auf 0, mache die Selbstbeteiligung auf Maximum für die 1, 2 Monate. Und wenn ich dann wieder arbeiten gehe, kann ich ohne Gesundheitsprüfung das wieder hochfahren. Und ich kann den Beitrag ja trotzdem auch in den 2 Monaten, selbst wenn ich 6 Monate zu Hause bleibe, voll steuerlich Geld machen. Also so wie ich es vorher auch konnte. Spricht ne, zu 80%, 70%, 80%, 90%, je nach Tarif ausgestaltet. Das heißt also, da hilft das Finanzamt auch mit. Das ist das, was man sich überlegen muss. Wenn ich euch aber hier reale Fälle zeige, und das ist ja das, was auch daher der Unterschied ist, wenn du zum Beispiel irgendwo hinkommst und sagst, lass mich besser hier beraten, dann siehst du ja Beitragsverläufe über Jahrzehnte hinweg. Und der Unterschied zwischen einem stabilen und weniger stabilen Anbieter, der zum Beispiel halt diese Mehrtarifpolitik fährt, die ja so sicher verkauft wird, die sind über Jahrzehnte, und das können wir uns angucken, an Realverträgen, nicht an irgendwie, wir überlegen uns irgendwas, ne? Also, sondern an realen Verträgen, du hast es dir gemerkt, Zahlen, ne, wo Zahlen aufhören, beginnen die Geschichten. Nein, wir gucken uns keine Geschichten an, sondern wir gucken als die realen Verläufe von realen Menschen, die es gibt, uns an. Es ist so, dass 100.000 Euro Mehrbeitrag über ein Menschenleben absolut normal sind. Zwischen einem nachweislich funktionierenden, über Jahrzehnte stabilen Anbieter und dem, was ich hier jeden Tag am Markt beobachte, wo dann genau solche Argumente, solche Geschichten erfunden werden, wie von wegen, du würdest am medizinischen Fortschritt nicht partizipieren, wenn du in so einen alten Tarif gehst. Da hat sich überhaupt nichts getan. So, ein weiteres Thema, was dann ins Feld geführt werden könnte, wäre beispielsweise, dass jemand hingeht und sagt, naja, pass auf, in dem neueren Tarif, da ist es ja dann so, da hast du meinetwegen Privatkliniken mit drin. Privatkliniken sind Kliniken, die keiner öffentlichen Institution mehr folgen. Das heißt, sie haben keine kassenärztliche Zulassung im klassischen Sinne, sondern die sind am Ende des Tages so, dass sie frei Schnauze privat abrechnen können. So zumindest das, was die Vermittler denken. In der Realität ist es so, dass viele von denen sehr wohl noch auf Gebührenordnungsbasis abrechnen und sich an das halten, was wir in Deutschland zu Recht auch haben, weil sonst könnte ja jeder hingehen und wie in den USA sagen, du weißt du was, du kommst hier mit einem Beckenschiefstand, du kommst hier mit einem kaputten Knie, du kommst hier mit einer Sprunggelenksverletzung, ich verrechne einfach das 20-fache. Und der Kunde, okay, machen wir. Ja, das ist erstmal nicht so, sondern die Masse rechnet nach Gebührenordnung ab. Ein ganzer Teil oder ein großer Teil sind Schönheitskliniken, da ist sowieso die private Krankenversicherung, auch die gesetzliche außen vor. Und da bleibt eben halt ein kleiner Teil über, die versuchen eben halt Kasse zu machen. Und da muss man sich halt sehr genau überlegen, will ich als Versicherter, dass meine Versicherung das bezahlt? Und trotzdem gibt es natürlich alte Tarife, die auch dafür aufkommen und sagen, wenn die den 10-fachen Satz haben, wir zahlen den. Man muss aber fairerweise dabei sagen, ich gucke mir das schon relativ lange an. In der Masse der Fälle ist es so, dass die Privatkliniken maximal beim 2-fachen Satz der Grundpauschale sind. Das heißt, es ist also in der Regel nicht so, dass die extrem von dem abweichen, was die Gebührenordnung angeht. Aber sie weichen ab, sie wollen Geld verdienen. Und dann sagen sie, den neuen Tarif haben das mit drin, die alten nicht. Das hängt erstmal vom neuen Tarif ab an. Mindestens zum Beispiel eine Hanse Merko. Die sagt zum Beispiel, nö, wir zahlen den einfachen Satz für Privatkliniken. Wir zahlen nicht mehr als im anderen Krankenhaus. Warum? Weil, das können wir gar nicht kalkulieren. Wie soll man das denn kalkulieren? Noch sind sie vielleicht zufrieden mit dem Doppelten. Aber in 3 Jahren nicht mehr. Und wir schreiben jetzt da rein, wir zahlen unbegrenzt. Wir sind nicht bescheuert. So, die hat ihre arme Tarife aber relativ stabil durch die Zeit gebracht. Die wissen schon, warum sie solche Punkte da reinschreiben. Das heißt also, auch bei neueren Tarifen, neu aufgelegten Tarifen, ist es kein Garant, dass es da besser ist. Und vor allen Dingen muss man sich die Frage stellen, was ist denn besser? Ist es besser, ein Versicherer sagt da einfach bei Bedingungswerk, wir machen das Portemonnaie auf, wir zahlen zum Beispiel immer bis zum 2,5-fachen Satz oder noch besser zum unbegrenzten Satz haben dann nachher das Problem an der Tag. Da muss man sehr vorsichtig sein, weil wir haben extrem gute Unikliniken, wir haben eine super breite Versorgung, wir haben eine der fortschrittlichsten, wir haben eins der fortschrittlichsten Länder, was medizinische Versorgung schlechthin angeht. Das ist eben halt wirklich auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, naja, komm, na, also darüber zu argumentieren und zu sagen, da ist, findet der medizinische Fortschritt statt, und in Unikliniken aber nicht. Also da wäre ich extrem vorsichtig, sowas zu behaupten. So. Und ansonsten fällt denen ja meistens auch nicht ganz viel ein, die dir das erzählen. Die sagen dann vielleicht noch, du brauchst eine internationale Gebührenordnung, weil du weißt ja nicht, vielleicht bist du in 5 Jahren in Thailand oder in Dubai oder in der Schweiz oder USA oder wo auch immer. Dazu lasst ihr gesagt sein, ich habe dazu ein letztes Video gemacht gehabt, ob ich die Landeskrankenhilfe mal genau unter Lupe genommen habe, kannst du bei YouTube angucken. Die Kurzfassung ist, es ist am Ende des Tages einfach nicht richtig, weil zum einen kannst du viele deutsche Krankenversicherungen, wenn du es unbedingt willst, mit ins Ausland nehmen. Und dann hängt es vom Ziel an ab, ob du einen Zuschlag zahlst oder nicht. Und zum anderen ist es so, das macht fast in vielen Fällen eben keinen Sinn, fast immer keinen Sinn, weil es extra Expert-Versicherungen, extra Auslandsversicherungen gibt, die das viel besser können als unsere kleinen deutschen Versicherer in ihren Nestern, wenn es darum geht, irgendwie in, keine Ahnung, einer anderen Zeitzone, in einem anderen Land, einer anderen Sprache, dort abzurechnen, sauber und ordentlich. Das kriegen die ganz anders hin, bis hin zu, dass das dortige Krankenversicherungssystem, ich nehme jetzt beispielsweise mal die Schweiz, ja nicht teurer ist, als wenn ich hier mit meinen deutschen Policen drüber gehe, aber da habe ich dann sofort eine saubere Abrechnungslogik, da sind die Ärzte und die Kassen miteinander funktionstüchtig und dann fängt nicht so eine deutsche Versicherung an, das auszuprobieren. Das gleiche in Dubai, wenn du da halt so eine internationale Krankenversicherung hast, die kostet halt weit weniger als eine deutsche Krankenversicherung und wir sind hier nicht günstig. Also bild dir nicht ein, die deutsche Krankenversicherung wäre irgendwie im internationalen Vergleich besonders preiswert. Die Abrechnungsprobleme, wenn jemand dann, keine Ahnung, mit seiner Versicherung irgendwo ins Ausland geht, es gibt ein paar wenige, die das Auslandsthema drauf haben in Deutschland, aber für die Masse ist es so, die können auf unterschiedlichen Sprachen und wenn es Rückfragen gibt und die wird es geben bei einzelnen Arztrechnungen, das passiert bei jeder Versicherung, können die das überhaupt nicht vernünftig korrespondieren und dann fangen für dich die Probleme an, weil du zwischen zwei Stühlen Arzt und der Versicherung stehst. Das heißt also, auch das sind alles so Punkte, sage ich mal, wo ich dann hier sitze und denke, ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt mache, wie viele Tausende von Menschen mich schon begleitet haben in der Zeit. Es hat noch nie die Situation gegeben, dass einer eine deutsche Krankenversicherung hatte und ist entweder nicht mit der glücklich gewesen, wenn er sie mit ins Ausland genommen hat, weil ich dann gesagt habe, ja, in dem Fall kannst du es machen, musst du aber für dich selber wissen. In der Masse der Fälle war es so, dass die eben halt internationale Versicherungen genommen haben, wenn die angestellt waren, hat sich der Arbeitgeber darum gekümmert oder eben halt man hat mit der Krankenversicherung selber hier einen Deal gemacht, dass das Ausland entsprechend eingeschlossen wird oder man hat die Zielversicherung vor Ort genommen. Das waren eigentlich so meist die Lösungen. Ne? So, und dann ist die Frage, was soll mit medizinischem Fortschritt gemeint sein, den ein alter Versicherer nicht mit eingeschlossen hätte? Den gibt's einfach nicht. Weil wenn der nicht da drin stehen hat, du musst Generika schlucken, dann sind alle Medikamente zugänglich. Wenn er nicht da drin stehen hat, du kannst im Krankenhaus nur auf Nägelleistung und im Mehrbettzimmer versichert sein, sondern hatte auch schon da Tarife, die mindestens 2 Bett privat an zum freien Krankenhauswahl hatten, hat sich an Gebührenordnung nichts getan. Das muss ganz normal bezahlt werden und fertig ist. Wenn du vor 50 Jahren den direkten Facharzt mitversichert hast, hast du noch bis heute mitversichert. Ne? Da gibt es kein nichts, was da irgendwie für spricht. Also in anderen Worten, das sind Verkaufsargumente, das sind Geschichten, aber die haben nichts mit der Realität zu tun. Und deswegen ist es so gut, dass du hier im Podcast dabei bist, weil dann lässt du dir nicht ein A für ein B verkaufen und kannst viel fundiertere Entscheidungen treffen, weil sonst müsstest du ja sagen, du alles, was irgendwie stabil durch die Zeit gegangen ist, das lassen wir gleich mal außen vor, weil Tarif ist ja schon älter. Und da wäre ich extrem vorsichtig mit dem Vorgehen. Ganz im Gegenteil, ich würde genau da hinschauen, weil das ist, was ich hier beobachte, ist, ne, ich mache das mal auf für dich, ist mal ein paar Zitate hier von mir auch nochmal, Christ. Und zwar, wenn ich jetzt hier mal zum Beispiel rausschaue auf verschiedene Verträge, die ich gerade zur Prüfung hier habe. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel den, der ist bei der Barmenia versichert. Der zahlt ab 26, ist 1966 geboren, also wird 60.289 Euro. Der nächste ist bei der Universa versichert, der zahlt ab dem 01.01.26 1.202 Euro. Das sind beides Versicherer, die sehr häufig von Vermittlern empfohlen worden sind. Jetzt nehme ich mir den nächsten, der ist bei der Bayerischen Versicherungskammer. Versicherungskammer Bayern, auch UKV genannt. BBKK, vielleicht auch als Kürzel bekannt. Der kriegt zum 01.01.26 eine Erhöhung um fast 300 Euro im Monat, ist bei knapp 1.000, ist aber gerade mal 58 Jahre alt. Jetzt habe ich hier einen von der Allianz, ein Ehepaar, die zahlen ab dem 01.01.26 über 2.000 Euro. Die waren bei 1.784, jetzt bei 2.003 und haben nochmal 2.000 Euro Selbstbeteiligung. Das heißt also mit anderen Worten, was dein ureigenes Interesse doch sein könnte, ist zu sagen, ich suche die Versicherung danach aus, wer kriegt das gut durch die Zeit und warum. Und gehst der Fragestellung da ganz intensiv nach und gehst den zweiten Schritt hin und überlegst dir, willst du so ein Szenario, wo dir irgendein Verkäufer halt erklärt hat, welche Leistungen so unwahrscheinlich wichtig sind in der Krankenversicherung, statistisch gesehen aber gar nicht vorkommen oder auch in deinem normalen Lebensplan so eigentlich überhaupt keine Herausforderung wären? Und hast am Ende diese Szenarien wie hier, weil die sind alle noch nicht alt. Das heißt also mit anderen Worten, die werden irgendwann zu mir kommen. Bei der BBKK ist schon nicht mehr möglich, beispielsweise jetzt hinzugehen und zu sagen, ich verschlanke den Preis, weil dann müssen sie schon auf ordentlich Leistung verzichten. Bei der Universa geht's gerade aktuell wieder, weil sie nach 50 Jahren endlich mal wieder einen Tarif aufgelegt haben. Aber wenn das wieder 50 Jahre dauert und der neue schon längst teuer geworden ist, geht da gar nichts. Bei der Barmenia geht schon gar nichts mehr. Und dann kommen die Leute und sagen, pass auf, Dieter, ich schaff das nicht. Das hat mir der Vertreter nachher anders verkauft. Der hat gesagt, ich mache weiter das Entlastungstarif. Ich kriege ja sowieso Alterszustellung. Ich zahle einen gesetzlichen Zuschlag. Das wird zukünftig nicht mehr so sein. Glaubt so ein Mist nicht, ja? Das heißt also, die Geschichte wiederholt sich hier ständig. Dann müssen die Leute mit einmal aus ihren vermeintlich tollen Tarifen ihre Leistungen massiv runterfahren, ihre Selbstbeteiligung extrem erhöhen. Im schlimmsten Fall den Standardtarif oder Basistarif der Rentner wechseln. Und davor musst du dich unbedingt schützen, indem du auf solche Scheinargumente nicht reinfällst, indem du solche Geschichten nicht erzählen lässt, sondern weiter anhand von Zahlen, Daten, Fakten entscheidest. Und die gibt es nur, wenn du diese Dinge über Jahrzehnte zeigen lässt. Und das reicht noch nicht aus. Da musst du noch viel tiefer graben und gucken, warum war das denn so? Warum hat das eine höhere Wahrscheinlichkeit, auch in Zukunft zu bleiben? Und da kommst du auf viel mehr Parameter als auf den reinen Beitragsverlauf. Und dann wird's richtig spannend. Das sind die Dinge, die du hier im Podcast lernst. Und deswegen bin ich auch super froh, dass du mit dabei bist. Wünsche dir auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Woche. Bei Fragen einfach kurz schreiben. Wenn du Unterstützung brauchst, einfach kurz melden. Kümmern wir uns drum. Ansonsten bleib gesund. Bis ganz bald.